Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute unsere Landesliste nominieren, dann nominieren wir unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum 16. Deutschen Bundestag. Wann auch immer die Wahl stattfindet, wir sind ab dem heutigen Tage nicht nur organisatorisch, sondern auch personell aufgestellt und können sofort durchstarten. Aber was viel wichtiger ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen durchstarten. Natürlich warten wir die Entscheidung des Bundespräsidenten und des Bundesverfassungsgerichts ab. Auch fernab von jeglicher verfassungsrechtlichen Bewertung muss man schlicht und ergreifend feststellen, das rot-grüne Projekt ist gescheitert. Wir haben seit Monaten im Deutschen Bundestag Endzeitstimmung. Da verliert Rot-Grün schon mal eine Abstimmung. Die Wahl des Wehrbeauftragten wird verschoben. Kernstücke aus der Hartz IV, aus den Reformen, werden rückgängig gemacht, weil plötzlich die Linken in der SPD-Fraktion die Mehrheit haben. Dabei verlieren mal zwischendurch gerade die Minister Clement und Eichel eine Abstimmung in ihrer eigenen Bundestagsfraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer vor diesem Hintergrund noch behauptet, der Kanzler hätte eine Mehrheit für seine Politik, der sieht die Realitäten in diesem Land nicht. Rapatoni würde wohl sagen, Schröder hat fertig, Rot-Grün hat fertig. Und deshalb, meine Damen und Herren, wollen wir Neuwahlen, damit endlich Schluss ist mit diesem rot-grünen Spuk in Deutschland. Rot-Grün hinterlässt uns die höchste Arbeitslosigkeit, die höchsten Insolvenzzahlen, die höchsten Lohnzusatzkosten nach dem Krieg. Und meine Damen und Herren, beim Wirtschaftswachstum haben wir die rote Laterne in der EU. Und ich finde, da kann die Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg lange erklären, dass es an guten Rahmenbedingungen nicht gemangelt habe. Da frage ich mich, in welchem Land lebt eigentlich Frau Vogt? Die kann mit Baden-Württemberg nicht viel zu tun haben und sie kann eigentlich auch nicht wissen, wie die Situation baden-württembergischer Betriebe ist. Alle anderen Länder Europas stehen in derselben Weltwirtschaft wie wir. Und die Deutschen sind doch nicht dümmer und sie sind ganz bestimmt auch nicht fauler als andere Nationen. Und deswegen sage ich ganz klar, es sind nicht die anderen schuld. Diese miese wirtschaftliche Situation in Deutschland hat etwas zu tun mit den miserablen politischen Rahmenbedingungen. Sie hat etwas zu tun mit Rot-Grün. Und deswegen wird es Zeit, dass diese Bundesregierung abgelöst wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen in diesem Land das wollen. Sie warten doch richtiggehend darauf, dass sich endlich wieder was bewegt, dass sie wieder Chancen für ihre Kinder auf Ausbildungsplätze haben, dass sie wieder mehr Chancen auf Arbeit haben und dass sie nicht ständig sich Sorgen machen müssen um ihren Arbeitsplatz aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, machen wir uns gemeinsam auf den Weg, die teuerste Lehrlingstruppe der Nation nach 7 erfolglosen Lehrjahren auf die Oppositionsbänke zu schicken. Eine der zentralen Diskussionen dieser Tage ist die Steuerpolitik. Und sie ist natürlich für uns als FDP auch wichtig. Aber ich möchte Ihnen einfach mal eine Zahl nennen. Das Steueraufkommen von Bund, Ländern und Kommunen ist in den Jahren 91 bis 2004 um 104 Milliarden Euro auf 442 Milliarden Euro gestiegen. Das ist, meine Damen und Herren, ein Anstieg von 31%. Wer vor diesem Hintergrund immer noch von mangelnden Staatseinnahmen redet, der hat entweder sich nicht mit den Fakten befasst oder er hat sie nicht verstanden. Und deswegen sagen wir klar und deutlich, wir brauchen nicht mehr Staatseinnahmen, sondern wir brauchen weniger Staatsausgaben. Wir müssen endlich anfangen, wie in jeder Familie auch, die ein gewisses Budget hat, einfach mal zu schauen, was können wir tun und was können wir nicht tun. Und wir haben uns der Aufgabe gestellt als FDP-Bundestagsfraktion in den Oppositionsjahren. Wir haben im Gegensatz zur CDU-CSU-Bundestagsfraktion Einsparvorschläge im Bundeshaushalt gemacht von 12,5 Milliarden Euro. Das ist in einem dicken Buch zusammengefasst. Der Uli Goll hat es da vor sich liegen. In diesem dicken Buch sind die Änderungsanträge der FDP-Bundestagsfraktion zum Bundeshaushalt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Wir sagen deshalb klar und deutlich, wir wollen eine Steuerreform, eine große Steuerreform, die nicht nur eine Vereinfachung, sondern auch eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger von 17 bis 19 Milliarden Euro bringt. Und wir haben dafür, weil wir wissen, dass der Effekt, den wir uns davon erhoffen, nämlich, dass es wieder zu Impulsen kommt in der Wirtschaft, dass es zu mehr Arbeitsplätzen kommt, dass der Impuls auch, dass wir mehr Steuern einnehmen, wenn wir die Steuern senken, zeitverzögert eintreten wird. Und deshalb haben wir Einsparvorschläge gemacht in der Größenordnung von ungefähr 35 Milliarden Euro. Und da sage ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir streiten am Ende mit der CDU/CSU nicht um irgendeinen Prozentpunkt im Steuersatz. Wir streiten uns auch nicht über Umschichtungen im Steuersystem. Wir bestehen auch nicht auf ganz bestimmte Finanzierung der Übergangszeit. Wer Finanzierungsvorschläge in einer Größenordnung von 35 Milliarden Euro vorlegt, bei einer Entlastung, die wir vorschlagen, von 19 Milliarden Euro, der kann dem gewünschten Koalitionspartner der CDU/CSU getrost sagen, ihr müsst ja gar keine eigenen Vorschläge haben. Ihr müsst auch nicht einen bestimmten Vorschlag von uns übernehmen. Ihr könnt euch schlicht und ergreifend aus unseren Vorschlägen etwas aussuchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das nenne ich Vorarbeit für Regierungszeit. Und wir machen klar und deutlich, dass wir am Ende eines wollen, egal wie auch immer die Reform aussieht. Es muss am Ende zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen und zu einer Vereinfachung des Steuerrechts führen, damit wir wieder mehr Impulse für Beschäftigung in Deutschland haben. Und wir haben in den letzten Tagen immer wieder gehört, unsere Einsparvorschläge seien unrealistisch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Ihnen einfach mal sagen, was man da so alles in diesem Bundeshaushalt findet. Da gibt's also im Etat von der Ministerin Kühnast ein Programm mit dem wunderbaren Titel Nachhaltiges Waschen. Dafür geben wir 1,15 Millionen Euro aus. Dasselbe Ministerium hat in den Jahren 2003 und 2004 Gutachten über 610.000 Euro vergeben. Eines darunter unter anderem zur Prüfung der weinbaulichen Eignung von Flächen in Mecklenburg-Vorpommern. Meine Damen und Herren, das hätte keines Gutachtens bedarf. Die hätten einfach Richard Rautz fragen können. Im Bundesministerium für Familie, Soziales, Frauen und Jugend wurde ein Projekt mit dem Titel Graffiti als Öffentlichkeitsarbeit gefördert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Auffassung, das Thema Graffiti ist kein Thema der Öffentlichkeitsarbeit, sondern schlicht und ergreifend eine Eigentumsfrage für Liberale. Es sind insgesamt ungefähr 40.000 solcher Projekte, wie ich sie gerade genannt habe, im Bundeshaushalt. Die sind mal mit kleinen Beträgen, mal mit größeren Beträgen. Aber in der Summe, sage ich Ihnen, kriegen wir da locker diese 12,5 Milliarden Euro zusammen. Und ich sage eines klipp und klar, keine Bürgerin, kein Bürger wird dadurch irgendeinen Schaden nehmen. Es wird niemand irgendetwas vermissen. Im Gegenteil, die Menschen werden uns dankbar sein, wenn wir endlich beginnen, mit der Steuerverschwendung Schluss zu machen. Und ich möchte auch ein paar Bemerkungen machen zum Thema Mehrwertsteuer. Wir lassen uns da nicht beirren. Unser Steuerprogramm ist solide und seriös durchgerechnet, Punkt für Punkt und Komma nachweisbar. Und deshalb kommt unser Modell auch ohne eine Mehrwertsteuererhöhung aus. Wir wollen die Mehrwertsteuererhöhung nicht, wir brauchen sie nicht und wir werden weiter dagegen kämpfen. Und wenn die CDU/CSU-Bundestagsfraktion schlicht keine eigenen Vorschläge zur Einsparung gemacht hat, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie jetzt zu diesem Mittel greifen muss. Für mich ist das, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht ehrlich. Es wird uns ja suggeriert, dass derjenige, der jetzt für Steuererhöhungen sei, ehrlich sei. Das ist, meine Damen und Herren, nicht ehrlich. Das ist einfallslos, mutlos und kraftlos, was da passiert. Und dann gibt es da den ein oder anderen Ministerpräsidenten, der uns beschimpft. Herr Milbrandt aus Sachsen befindet, wir seien Traumtänzer, und der Herr Koch fordert uns auf, zu einer realistischeren Politik zurückzukehren. Meine Damen und Herren, ich finde, wer diesem unsäglichen Kompromiss innerhalb der Unionsparteien zur Mehrwertsteuererhöhung zugestimmt hat, unter klarer Ankündigung, dass die Länder etwas von diesem Kuchen gerne abhaben wollen, der sollte besser den Mund halten. Bei diesem Kompromiss der Union handelt es sich weder um eine Einsicht in dringende Notwendigkeiten und schon gar nicht um Realismus, sondern es handelt sich schlicht und ergreifend, ohne irgendeinen Teppichhändler dieser Welt beleidigen zu wollen, um einen Teppichhändler-Basar, was da stattgefunden hat bei der CDU. Und wir sollten auch in einem Land wie Baden-Württemberg mit einer stark mittelständisch geprägten Struktur immer wieder darauf aufmerksam machen, was die Diskussion, die derzeit geführt wird, bedeutet. Da führt die CDU eine Diskussion nach dem Motto, Steuervereinfachung gehe vor Steuerentlastung. Meine Damen und Herren, was ist Steuervereinfachung? Steuervereinfachung heißt Abschaffung von Sondertatbeständen. Abschaffung von Sondertatbeständen ohne Absenkung von Steuersätzen bedeutet eine Steuererhöhung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist es, worauf das Programm der CDU-CSU überall hinausläuft. Wer in diesem Land Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen will, der braucht Handwerk, Mittelstand und freie Berufe. Das sind diejenigen, die die gesunde Struktur schaffen, die 80% der Ausbildungsplätze und 2/3 der Arbeitsplätze in diesem Land zur Verfügung stellen. Das sind die Betriebe, die ihre Steuern in Deutschland zahlen und die jeden Tag gemeinsam mit ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern darum kämpfen, möglichst viele Arbeitsplätze auch bei widrigen Umständen im Unternehmen zu halten. Diese Betriebe leben nicht von Subventionen. Aber sie fordern zu Recht, wie ich finde, faire Rahmenbedingungen ein. Und dazu gehört nicht nur eine Steuervereinfachung, sondern auch eine Steuersenkung, die Reform der sozialen Sicherungssysteme ebenso wie der dringend nötige Bürokratieabbau, für den wir uns einsetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sollten die nächsten Wochen nutzen, an vielen einzelnen Punkten immer wieder deutlich zu machen, die FDP ist der verlässliche Partner für Handwerk, Mittelstand und freie Berufe. Und zwar deshalb, das ist kein Selbstzweck, sondern wir machen das deshalb, weil das die Arbeitsplätze und die Ausbildungsplätze in diesem Land sichert. Und wir haben, weil wir den Bürokratieabbau brauchen, als FDP-Bundestagsfraktion jede Sitzungswoche einen konkreten Vorschlag im Deutschen Bundestag vorgelegt. So wollen wir Gesetze und Verordnungen mit einem Verfallsdatum versehen. Wir würden gerne eine Regelung einführen, wonach ein Antrag nach einer gewissen Frist als genehmigt gilt, wenn das Amt nicht widerspricht. Oder auch einen Bürokratiekosten-TÜV einführen, der unsinnige Regelungen von vornherein vermeidet. Das Institut für Mittelstandsforschung hat ermittelt im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft, dass die jährlichen Kosten für bürokratischen Aufwand für die Betriebe in Deutschland in den letzten Jahren von 30 auf 46 Milliarden Euro gestiegen sind. Und auch das ist wieder ein klares Mittelstandsthema, meine Damen und Herren. Weil wenn man das mal pro Beschäftigten umrechnet, dann sind in Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten jährliche Kosten pro Arbeitnehmer bei 354 Euro und dieselbe Belastung bei Kleinbetrieben pro Beschäftigten bei 4.500 Euro. Und das zeigt erneut, wie wichtig der Bürokratieabbau für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland ist. Und deswegen werden wir weiter dafür kämpfen, diesem Bürokratieunsinn, diesem Bürokratiewust in Deutschland den Kampf anzusagen. Und ich will Ihnen auch da ein paar Beispiele nennen. Ich meine, die wichtigsten Punkte sind natürlich Vereinfachung des Steuerrechts, Vereinfachung des Sozialversicherungsrechts, Flexibilisierung des Arbeitsrechts, weniger Statistiken, ein einfacheres Umweltrecht. Das sind die 5 zentralen Kostenfaktoren, und in all diesen Bereichen hat die FDP auch ihre Vorschläge vorgelegt. Aber es ist doch zwischenzeitlich so weit, dass ein normaler Bürger nicht mehr rechtstreu leben kann, wenn er nicht einen Rechtsanwalt angestellt hat. Sie alle haben zu Hause eine Mülltonne. Nehme ich mal an. Eine graue Restmülltonne. Die allermeisten dieser grauen Restmülltonnen haben heutzutage Rollen, dass sie einfacher zu bewegen sind. Ich gehe fest davon aus, dass Sie alle wissen, dass Sie die zwischen 20 Uhr und 7 Uhr morgens nicht bewegen dürfen. Das ist eine Maßnahme des Lärmschutzes in Deutschland, geregelt in einer Verordnung, im Anhang einer Verordnung des Bundesemissionsschutzgesetzes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde, dass das nicht wirklich geregelt werden muss. Oder letzte Woche bin ich gestoßen auf einen Vorgang, wo ich dachte, ich höre nicht recht. Da hat mir jemand gesagt, es gäbe Subventionen für die private Lagerhaltung von Käse. Dann habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann haben wir uns erkundigt. In der Tat, es gibt die Verordnung Nummer 826/2005 der Kommission vom 30. Mai 2005 zur Änderung der Verordnung Nummer 2659/94 über die Gewährung von Beihilfen über die private Lagerhaltung der Käsesorten Grana Padano, Parmigiano Reggiano und Provolone. Meine Damen und Herren, glauben Sie bloß nicht, dass die Italiener allein davon betroffen sind. Die Richtlinie mit der Nummer 827/2005 zur Änderung der Durchführungsverordnung mit der Nummer 1255/1999 sagt nämlich, dass selbstverständlich auch in Deutschland die private Lagerung von Käse beihilfefähig ist, aber allerdings nur für Markenkäse oder Käse der Klasse Fein. Das wäre dann also Emmentaler oder Bergkäse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben wieder verdammt viel gelernt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir in der Europäischen Union heute noch Beihilfen brauchen für eine private Lagerhaltung von Käse. Ich habe den Eindruck, wir sind hier sehr, sehr gut versorgt und deswegen sollten wir diesen Unsinn endlich abschaffen. Ein wichtiges Themengebiet, mit dem wir uns werden auseinandersetzen müssen, ist die Energiepolitik. Wir haben drei zentrale energiepolitische Ziele, die wir zeitgleich erreichen wollen. Zum einen Versorgungssicherheit, zum anderen Erreichung des Klimaschutzziels und wir wollen auch bezahlbare Energie für die Bürgerinnen und Bürger. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir allerdings ein Gesamtenergiekonzept. Und das ist diese rot-grüne Bundesregierung bis heute schuldig geblieben. Dazu zählt auf der einen Seite Energieeinsparung, höhere Energieeffizienz, aber eben auch ein entsprechender Energiemix. Und die FDP ist der Auffassung, dass erneuerbare Energieträger Zukunftstechnologien für den Klimaschutz sind. Und deswegen wollen wir sie fördern. Darüber hinaus wird aber auch die Nutzung fossiler Energieträger sowie die weitere Nutzung der Kernenergie von Bedeutung sein. Und ich möchte Ihnen bei den erneuerbaren Energien deutlich machen, warum wir gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz gestimmt haben, warum wir gegen diese Lösung sind, wie sie die Grünen durchgezogen haben. Wir wenden uns gegen eine Förderung, bei der im Gesetz festgeschrieben wird, für welchen Energieträger wie viel Cent pro Kilowattstunde bezahlt werden, bei den Windkraftanlagen anschließend auch noch entsprechend differenziert nach Windstandorten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine solche Vorgabe von Technik und Preis durch den Deutschen Bundestag führt ausschließlich dazu, dass wir zwar erneuerbare Energien fördern, dass es aber für die Bürgerinnen und Bürger deutlich teurer wird, weil natürlich Innovation Gewinne überhaupt nicht weitergegeben werden und keine Preissenkung erreicht werden kann. Und deshalb haben wir ein eigenes wettbewerbliches Fördermodell in den Deutschen Bundestag eingebracht. Wir können die Diskussion mit den Grünen hier getrost aufnehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben an allen Stellen in Anträgen deutlich gemacht, wie wir das organisieren wollen, wie es wettbewerblicher, wie es kostengünstiger organisiert werden kann. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir in der Politik haben. Ich kann nicht nur ein Ziel verfolgen, sondern ich muss eine Mehrzahl von Zielen sehen und muss dann auch dafür sorgen, dass es für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande noch bezahlbar ist. Bleibt. Und das gilt im Übrigen auch für die Entscheidung über die Laufzeit von Kernkraftwerken. Das ist aus unserer Sicht nicht politisch-ideologisch zu bestimmen, sondern primär nach dem Gesichtspunkt der Sicherheitstechnik. Entweder ein Kernkraftwerk ist sicher, da muss es betrieben werden dürfen, oder, meine Damen und Herren, es ist nicht sicher, dann muss man es sofort abschalten. Und die Tatsache, dass Trittin nicht sofort abgeschaltet hat, zeigt doch ganz eindeutig die Verlogenheit der Grünen und zeigt eindeutig, dass die Kernkraftwerke in Deutschland den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das ist egal, ob Feinstaubdebatte, Gentechnik, Chemikalienpolitik oder auch die zukünftige Nutzung der Kernenergie. Die Grünen bedienen sich immer desselben Musters. Es wird nicht aufgeklärt, sondern es wird Angst geschürt und emotionalisiert. Angst und Emotionen, das ist die Strategie der Grünen zur Wählerbindung. Die FDP kämpft gegen Panikmache und Angstmacherei. Wir setzen auf Aufklärung und auf Information. Wir lassen keinen Zweifel an der ökologischen Ambitioniertheit unserer Ziele aufkommen, aber wir setzen auf Forschung, auf technische Innovation und darauf, auch in der Umweltpolitik marktlichen Wettbewerb, Kostenminimierung und Effizienz zum Durchbruch zu verhelfen, meine Damen und Herren. Das unterscheidet uns von den Grünen. Besonders bemerkenswert finde ich den ziemlich freihändigen Umgang der grünen Minister mit Geldern der Steuerzahler. Der Bundesumweltminister Trittin hat aus Anlass der Abschaltung des Kernkraftwerks Stade eine sogenannte Abschaltparty gefeiert. Dafür wurden aus Geldern des Bundeshaushalts 272.000 Euro ausgegeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die FDP-Bundestagsfraktion hat das damals moniert. Die Bundesregierung war der Meinung, es sei alles in Ordnung. Vor 2 Wochen hat der Bundesrechnungshof mitgeteilt, ich zitiere, der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass das Bundesministerium mit der Finanzierung der Maßnahmen die vom Bundesverfassungsgericht für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung gezogenen Grenzen beachtet hat. Es vermittelt den Eindruck, dass sich das Bundesministerium in amtlicher Funktion mit politischen Parteien identifiziert und unter Einsatz staatlicher Mittel für diese geworben hat. Zitat Ende, soweit der Bundesrechnungshof. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns diesen selbsternannten Moralaposteln von den Grünen die Maske vom Gesicht ziehen und sorgen wir dafür, dass diese Gelder dem Steuerzahler aus der Kasse der Grünen zurückerstattet werden, meine Damen und Herren. Wenn wir allerdings uns unterhalten über die Frage der längeren Laufzeit von Kernkraftwerken, auch aus klimapolitischer Sicht, dann bedeutet das, meine Damen und Herren, das möchte ich auch sehr deutlich sagen, höhere Renditen für die Energieversorger im Milliardenbereich. Und ich sage dann auch sehr deutlich, der FDP geht es nicht darum, irgendjemand Geld zuzuschustern, sondern wir wollen, dass auch in diesem Bereich wieder Möglichkeiten für Investitionen sind. Und deswegen erwarte ich, dass das Geld genutzt wird für Investitionen im Bereich des Klimaschutzes. Rund 45% der Steinkohlekraftwerksleistung ist älter als 30 Jahre. Bei einer mittleren Lebensdauer der Kraftwerke von 40 Jahren zeichnet sich ein erheblicher Investitionsbedarf ab. Und diese Investitionen bieten ein enormes Potenzial für Effizienzsteigerung und damit auch zur Verringerung von Treibhausgasemissionen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir schon sagen, wir arbeiten nicht politisch-ideologisch, so wie die Grünen, sondern wir sagen, wir arbeiten nach den Bedingungen der Sicherheitstechnik und fragen auch danach, was am Markt passiert, dann muss man auch den Energieversorgern deutlich sagen, wenn sie höhere Renditen haben, dann erwarten wir, dass sie sofort alte Steinkohlekraftwerke abschalten und dafür neue, effizientere Kraftwerke bauen. Wenn dieses Geld in diesen Bereich gesteckt wird, können wir damit unheimlich viel für den Klimaschutz erreichen. Und auch das ist etwas, was endlich diskutiert werden muss in Deutschland. Die letzte Woche, meine Damen und Herren, war überschattet von den schrecklichen Terroranschlägen in London. Solche Angriffe auf wehrlose Bürgerinnen und Bürger sind feige und barbarisch. Dieser Anschlag galt nicht nur den Londonern, er galt auch nicht nur den Briten. Es ist ein Angriff auf uns alle. Auf unser freiheitliches Wertesystem, unsere westliche Kultur und unser demokratisches Gemeinwesen. Und so schrecklich der Angriff war, darf man dann auch nicht den Fehler machen, sich einschüchtern zu lassen. Und deshalb war es richtig, den Gipfel fortzusetzen. Und deshalb war es wichtig, eine europäische Abstimmung zum gemeinsamen Vorgehen herbeizuführen. Aber was nicht hilfreich ist, sind die sofort einsetzenden, reflexartigen Rufe nach neuen Gesetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Es ist jetzt nicht politischer Aktionismus mit dem innenpolitischen Blick auf bevorstehende Wahlen gefragt, sondern eine klare Analyse, schnelle praktische Verbesserungen in der Terrorismusarbeit und vor allen Dingen in der Zusammenarbeit der Behörden und die Ausnutzung der bestehenden Gesetze. Das ist das, was wir jetzt brauchen und nicht jeden Tag einen neuen Vorschlag für Verschärfung von Gesetzen. Da wird eine Ausdehnung öffentlicher Kameraüberwachung diskutiert, der Einsatz der Bundeswehr im Innern bis hin zu verfassungswidrigen Vorschlägen von Seiten der Union, eine Vorbeugehaft auf Verdacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so etwas ist mit einer liberalen Rechtsstaatspartei schlicht und ergreifend nicht zu machen. Das muss die Union auch wissen. Und das Ganze ist doch nur der Versuch, den Menschen vorzugaukeln, mit immer drastischeren Einschränkungen der Bürgerrechte könnte eine absolute Sicherheit erreicht werden. Ich bin dem Bundesinnenminister dankbar, dass er deutlich gemacht hat, dass das eine fahrlässige Aktion ist, dass er deutlich gemacht hat, dass nichts und niemand eine hundertprozentige Sicherheit garantieren kann. Und deshalb ist auch die jetzt wieder aufgegriffene Diskussion um eine Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten über 12 Monate nicht sinnvoll. Da werden Millionen von Menschen zu Verdächtigen gemacht, ohne die Sicherheit auch nur annähernd zu erhöhen. Das Ergebnis, meine Damen und Herren, einer solchen Maßnahme wäre ausschließlich ein Datenfriedhof, der nicht vernünftig genutzt werden kann. Es ist nicht die Quantität von Daten und Dateien entscheidend. Ausschlaggebend ist die Qualität und ihre Nutzung und die Zusammenarbeit der Behörden, die sie auswerten. Das ist es, meine Damen und Herren, auf was wir Wert legen müssen. Die FDP wird alles mittragen, und auch das wollen wir sehr deutlich sagen, was die Sicherheit der Menschen erhöht. Inakzeptabel sind allerdings Vorschläge, die die Bürgerrechte weiter einschränken wollen, ohne dass davon auch nur im Entferntesten ein bisschen mehr an Sicherheit erreicht werden könnte. Wir schützen den Rechtsstaat nicht, wenn wir ihn abschaffen. Es wäre ein Erfolg der Terroristen, wenn wir bei der Abwehr von Gefahren die rechtsstaatliche Tradition des Grundgesetzes, Freiheit und Offenheit unserer Gesellschaft aufgeben würden. Und deswegen, meine Damen und Herren, wird die FDP solchen Forderungen nicht nachgeben. In Diskussionen um die Bürgerrechte ist in den letzten Wochen immer auch das Thema Bankgeheimnis diskutiert worden. Ich möchte nur eine einzige Bemerkung dazu machen, weil wir hier in Baden-Württemberg vehement angegriffen worden sind im Landtag. Ich bin übrigens stolz auf unsere Landtagsfraktion, auf die beiden Minister, die klar Kurs gehalten haben und gesagt haben, wir machen das nicht mit, die Schnüffelei auf Bankkonten, die seit 1. April diesen Jahres in diesem Lande gilt. Und wir sind angegriffen worden, weil man uns gesagt hat, meine Damen und Herren, wir seien für Steuerhinterzieher. Das ist eine perfide Anschuldigung. Wir sind das natürlich nicht. Wir sind für eine Zinsabgeltungssteuer. Dann wird nämlich die Steuer direkt an der Quelle erhoben, bürokratische Kontrollmitteilungen empfallen. Sie haben 100% Steuerehrlichkeit bei 0% Schnüffelei. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Konzept der Liberalen. Deswegen werden wir dafür sorgen, wenn wir die Chance kriegen, nach dem 18. September, dass das Bankgeheimnis in Deutschland wiederhergestellt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Wahlkampf wird knallhart. Rot-Grün wird uns massiv angreifen und die CDU/CSU schenkt uns auch nichts. Ich kämpfe dafür, dass dieser große und stolze Landesverband Baden-Württemberg seinen Anteil daran leistet, dass eine Ablösung dieser maroden rot-grünen Bundesregierung gelingt. Und wir kämpfen nicht um ein paar Posten. Wir kämpfen für einen Politikwechsel. Es geht um die Frage, in welche Richtung wir gehen. Es geht um die Frage, mehr Staat oder weniger Staat, höhere Staatsquote oder größere Entscheidungsfreiheit für Bürgerinnen und Bürger. Kurz gefasst, es geht um mehr Freiheit und weniger Regulierung oder weniger Freiheit und mehr Regulierung. Das sind die Konzepte, die sich im Augenblick gegenüberstehen. Und wir, meine Damen und Herren von den Liberalen, sind exzellent aufgestellt. Wir werden auch Entgleisungen nicht dulden, wie sie bei Herrn Stiegler wieder vorgekommen sind. Das zeigt uns nur, welche Richtung dieser Wahlkampf nehmen wird. Wir Liberale sezieren nicht den politischen Gegner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir Liberale sezieren die Programme der Mitbewerber. Und deshalb werden wir einen argumentativen Wahlkampf führen und die anderen Parteien dazu zwingen, Farbe zu bekennen. Das im Übrigen auch das, was ich mitkriege aus den Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, was Sie von uns erwarten. Sie wollen antworten und nicht draufhauen. Und genau das werden wir von Seiten der FDP versuchen zu geben. Wir haben für diesen Wahlkampf klare Voraussetzungen geschaffen. Wir haben deutlich erklärt, dass wir den Politikwechsel wollen mit der CDU-CSU. Und trotzdem werden und müssen wir die Auseinandersetzung auch mit der CDU und der CSU suchen. Das Programm der Unionsparteien ist ein einziger Kompromiss zwischen Arbeitnehmer, Flügel und Mittelstandsvereinigung. Es ist weder Fisch noch Fleisch. Und wer will, dass Deutschland in Richtung mehr Freiheit und mehr Verantwortung, in Richtung weniger Staat und mehr Chancen für die Menschen in diesem Land geht, der muss die FDP stärken. Und das zeigt auch das Programm der Unionsparteien deutlich. Wenn es am Ende um die Richtung geht, wird die FDP den Ausschlag geben. Die CDU, meine Damen und Herren, braucht einen Kompass und der Kompass ist die FDP. Es geht uns in diesem Wahlkampf als Liberale nicht darum, nur den Politikwechsel zu erreichen. Es geht um mehr. Wir wollen eine gesellschaftliche Diskussion darüber, in welche Richtung diese Republik dauerhaft geht. Es geht schlicht und ergreifend auch um das Lebensgefühl in diesem Land, meine Damen und Herren. Für uns Liberale ist Freiheit nicht nur ein politisches Programm, es beschreibt auch unser Lebensgefühl. Und deshalb lohnt sich voller Einsatz, wenn wir von dieser Landesvertreterversammlung nach Hause kommen. Es wird noch ein bisschen dauern, ich gebe es ja zu. Aber irgendwann wird das so sein, meine Damen und Herren. Dann bitte ich Sie um eins. Nutzen Sie die Chancen, die sich Ihnen jeden Tag bieten. Führen Sie Gespräche mit Ihrer Familie, mit Ihrer Freundin, mit Bekannten, mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Bekennen Sie sich zu den Liberalen und erläutern Sie die Positionen der FDP. Wir wissen zwischenzeitlich, dass 10% der Menschen sich auf dem Weg zum Wahllokal für eine Partei entscheiden. 20% der Menschen entscheiden sich einen Tag zuvor und weitere 20% in der letzten Woche. Das bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir die Chancen, die wir alle haben, gemeinsam haben, nutzen müssen. Jeder Einzelne von Ihnen muss daran mitarbeiten, jeden Tag bis am Wahlabend um 18 Uhr mindestens werden wir den Versuch machen, diese Wahl zu gewinnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auf diesen Wahlkampf mit Ihnen gemeinsam. Die FDP Baden-Württemberg ist hervorragend aufgestellt. Ich war in vielen Kreisverbänden zwischenzeitlich unterwegs und ich merke, dass es eine große Bereitschaft gibt, sich einzumischen, mitzumachen. Es ist eine Aufbruchsstimmung bei uns. Wir haben die große Chance, Rot-Grün abzulösen. Das Ding ist noch nicht gelaufen, meine Damen und Herren. Aber die Chancen sind riesig. Und wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, wenn wir alle gemeinsam kämpfen, jeden Tag bis zum Wahltag, dann bin ich sicher, wir werden ein gutes Ergebnis erreichen für die FDP. Wir werden den Politikwechsel in Deutschland erreichen. Und wir werden am Ende diejenigen sein, die die Richtung dieses Landes in Richtung mehr Freiheit bestimmen werden. Dafür kämpfe ich, dafür kämpfen wir gemeinsam. Auf in den Kampf. Vielen Dank.